Die Morgenpiloten. Das Beste kommt noch. Der Zukunftspodcast der Hamburger Morgenpost. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gleich geht es los mit der 10. Folge von den Morgenpiloten. Und diese Folge ist wirklich etwas sehr Besonderes. Und zwar ist das eine Aufzeichnung von einem Gespräch, die wir im Rahmen eines Dinners von dem Global Goals e.V. Berlin gemacht haben. Dieser Verein kümmert sich unter anderem darum, dass vielleicht die Expo, die große Weltausstellung, 2035 nach Berlin kommt. Ja, ein sehr spannender Verein. Und im Rahmen eines Dinners konnte ich mit dem Experten für künstliche Intelligenz, Aljoscha Burkhardt, sprechen. Und dieses Gespräch darf ich hier in meiner Podcast-Produktion nutzen. Ich freue mich sehr, Sie euch, meinen Hörerinnen und Hörern, vorzustellen. Und natürlich werden wir auch hier wieder unterstützt in der Folge. Und zwar spreche ich diesmal vom Hotel Hafen Hamburg und dem Empire Riverside Hotel mit Sascha Brandt, dem Head of Sales, über die Nachhaltigkeit in den beiden Hotels, die er betreut. Und vor allen Dingen sprechen wir in diesem Fall über Zertifikationen, die für Hotels interessant sind. Und dann spreche ich mit HG, dem Gründer von Tiny Space, den ihr mittlerweile schon kennt, über die Frage, wie man einen Tiny Space fantastisch bei Filmproduktionen anwenden kann. Und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Anwendungsform, die wir nachher in der Folge mal ausführlich besprechen. Jetzt aber erstmal mein Gespräch mit Aljoscha Burkhardt im Rahmen dieses Dinners. Und ich bitte hier schon etwas die Soundqualität zu entschuldigen, die nicht ganz dem normalen Standard entspricht. Aber ich glaube, ihr kriegt alles mit. Viel Spaß mit der 10. Folge der Morgenpiloten.
Herzlich willkommen. Entschuldigung, dass ich Ihre lebhaften Gespräche jetzt unterbreche, aber wir haben gesagt, nach der Vorspeise setzen wir uns zusammen. Ich freue mich sehr mit dir hier, Aljoscha, wurde mir gerade gesagt, ein sanftes L, wenn man es versucht, richtig auszusprechen. Aljoscha Burkhardt, das ist jetzt neben mir, Jahrgang 74. Wir haben so ein bisschen von Thomas Druyen einen roten Faden bekommen, wie wir Gespräche führen können oder wie wir auch Veranstaltungen machen können im Sinne der Zukunft, im Sinne der Zukunftspsychologie oder wie Professor Thomas Druyen es nennt, der Konkretik. Wie können wir konkret unser Mindset verändern? Und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht ganz sinnvoll, dass wir uns hier in den Gesprächen Themen vornehmen, wo wir selber an unsere Grenzen stoßen und vielleicht mit Ängsten und Ressentiments konfrontiert sind. Und deswegen haben wir heute einen ausgemachten Experten in Sachen künstlicher Intelligenz neben uns, der uns vielleicht helfen kann, diese Ressentiments und Ängste abzubauen. Ja, das schauen wir jetzt bei uns an. Ich gehe jetzt ein bisschen so dein Leben durch. Du hast 1995 Computerlinguistik in Saarbrücken begonnen zu studieren. Und ich habe dich vorhin gefragt, gibt es dazu irgendwie eine Anekdote? Wie kommt man darauf, Computerlinguistik zu studieren?
Ja, dazu gibt es eine Anekdote. Also erstmal herzlich willkommen, schönen Abend auch von mir. Danke für die Einladung. Es gibt das Folgende. Ich hatte zwei engagierte Lehrerinnen und Lehrer an der Schule, die einen Informatikunterricht angeboten haben. Also ich habe dann 94 Abi machen dürfen, Informatikunterricht schon gehabt. Ja, man kann heute noch Abi machen, ohne das gehabt zu haben. Ja, also das ist auch eben so ein bisschen Graswurzel, ist auch ein bisschen gut manchmal an der Stelle. Und dann, mir war eigentlich klar, dass ich was mit Sprachen machen will. Es war mir, also gesetzt war, ich wollte irgendwas mit Sprachen studieren, wollte aber nicht Taxi fahren dann später. Das war mir auch klar, ja. So gerne fahre ich dann auch nicht Auto. Und dann war so ein bisschen, das war so die Ausgangslage. Das war die Gesamtsituation. Und jetzt kommt's. Mein Vater war Studienberater an der Universität. Er hat also Leute beraten, die studieren wollen. Die kamen zu ihm und dann, was kann man machen? Was für Praktika braucht man? Was kann man mit was kombinieren? Und so, er war Studienberater an so einer zentralen Studienberatung. Und nun war es immer so, wenn dann Freunde von mir zu Besuch waren zu Hause und dann haben die gesagt, hey Henry, du bist da Studienberater, kannst du mir sagen, wenn ich Agrarökonomie studieren will, muss ich dann ein Praktikum machen? Und dann hat mein Vater immer geantwortet, ich sitze den ganzen Tag im Büro und warte darauf, dass jemand mir diese Fragen stellt. Stell sie mir bitte nicht privat. Komm gerne zu mir in die Sprechstunde oder ruf an, dann habe ich so viel Zeit und Langeweile, dann können wir die Fragen in Ruhe, aber ich habe keinen Bock mehr jetzt zu Hause darüber jetzt zu reden. Das ist mein Beruf. Okay. Und dann fragte mein Vater mich irgendwann, Aljoscha, was willst du studieren? Ja, ihr könnt es euch vorstellen, dann habe ich das natürlich zu meinem Vater gesagt, du willst doch nicht über Studienplanung hier zu Hause sprechen? Ja, dann tu es auch nicht. Ja, und dann hat mein Vater insistiert, ja, du musst dich doch entscheiden und du musst doch wissen, was du willst. Das ist doch ganz wichtig, das zu planen und so weiter. Ich hatte aber irgendwie noch gar keinen Zugang zu dem Thema. Und dann habe ich das Folgende gemacht. Ich sag, Papa, bring mir, damals waren das noch so Telefonbücher von New York-artige Dinge, der Studienführer von ganz Deutschland. Zwei solche Kavenzmänner. Ja, ich habe gesagt, bring mir doch zum Wochenende mal diese Studienführer ganz Deutschland mit, dann könnte ich ja mal da durchblättern und mich mal ein bisschen inspirieren, was man überhaupt so studieren kann. Ist wirklich wahr. Und ich bin bis Computerlinguistik gekommen, ja, bei C. Und dann habe ich gesagt, das will ich studieren. Ja, und dann, ich kürze ab, mein Vater hat gesagt, man kann sich das nicht so leicht machen, man muss ja zur Fachstudienberatung, bla bla. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann für die kleinere Stadt, das hätte man in Stuttgart oder in Saarbrücken studieren können. Ich habe mich dann für Saarbrücken entschieden. Also von der Stadt her war es keine tolle Wahl. Privat hat es dann aber immer mit meiner Frau kennengelernt. Also privat hat es dann geklappt und so weiter. Das war dann diese Geschichte.
Wenn man dann fertiger Diplom-Computerlinguist ist, was kann man dann, was andere Menschen nicht können?
Ja, dann war ich ein bisschen traurig, weil ich gedacht habe, hey, ich habe halb Informatik und halb formale Linguistik studiert. Ja, ich kann weder so gut programmieren wie ein richtiger Informatiker, noch kenne ich mich in der Linguistik so gut aus wie ein richtiger Linguist. Ja, ich bin so richtig zweimal Halbbildung. Habe ich gedacht, das ist ja Duft. Ja, und habe dann also erstmal auch ein bisschen mich aus der Forschung zurückgezogen. Und jetzt aber, fast forward, 20 Jahre später, merke ich natürlich, wie dieses Interdisziplinäre, diese Möglichkeit, du hast ein Ohr, was in der kognitiven Psychologie hängt, du hast ein Ohr, was in der Informatik hängt, dass einem das unheimlich viel bringt. Die Kerninhalte, die sind 23 Mal überholt. Ja, aber das, was du sozusagen in der Breite kannst, das bleibt dir. Also das war gut.
Genau, du hast also 2007 darüber promoviert, über Computerlinguistik. Du hast an der TU Darmstadt auch Forschung betrieben. Damals hieß das E-Learning, hast du erzählt.
2.0.
Ja. Und dann, sehr spannend, 2010 bist du Mitglied des DFKI geworden, des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Ich hatte jetzt eben bei unserem Vorgespräch das Gefühl, dass dir das Thema, du bist da so reingerutscht, aber so Künstliche Intelligenz war damals noch gar nicht so dein Schwerpunkt, ne?
Nee, also ich hätte immer gesagt, ich bin Computerlinguist, ich mache Sprachtechnologie, ich baue Übersetzungssysteme. Irgendwie da so hätte ich mich beschrieben. Das waren ganz überschaubare, kleine Detailprobleme. Natürlich irgendwo unter dem Oberdach KI, aber sagen wir mal, nicht überhaupt nicht so fancy und nicht Hollywood und auch nicht angsteinjagend in keiner Art und Weise. Diese Sichtweise änderte sich dann eigentlich erst 2016, 17, als dieser Go-Moment in China war, als dieses KI-System dort den Go-Meister geschlagen hat und China aufwachte und sagt, oh la la, dass so das KI-Schachcomputer so ein westliches Trivialspiel wie Schach spielen können. Na klar, wenn man Züge im Voraus berechnen kann, kann man Schach gewinnen. Das haben die Chinesen nicht weiter, aber Go, ein Spiel, muss Intuition brauchen. Was Taktik und Geschick und so weiter. Das hat sie dann ja überzeugt, in diese Technologie zu investieren. Und dann schwappte das ja auch hier rüber. Und dann bin ich auch sozusagen in dieser Welle dann eben auch so ein bisschen mich weiter aufgestellt.
Den Ball möchte ich einmal aufnehmen, weil für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, den gibt es im Moment auf YouTube umsonst. Der Film heißt AlphaGo, dreht sich eben um die zentrale Aufgabe der Londoner Firma DeepMind, die eine KI aufbaut und die dann erstmal ganz am Anfang den Europameister des Go-Spiels herausfordert und besiegt und dann später sozusagen den Roger Federer des Go mit einem wunderschönen Namen, wie heißt er noch?
Céline Sedon.
Auf jeden Fall, schaut es euch bitte alle an, weil es auf YouTube nicht nur ein wahnsinnig faszinierender Moment ist, wenn dann eben diese Maschine den göttlichen Zug 37 macht und dieser Roger Federer wirklich völlig entnervt, entgeistert und beeindruckt da sitzt, wie diese Maschine einen scheinbar falschen Zug macht. Und ihr müsst euch das vorstellen, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf den großen Leinwänden in Südkorea war das, ja, wurde dieses Spiel übertragen, so als ob hier Fußball-Weltmeisterschaft ist. Und also allen brach das Herz und man wusste nicht, wie es weitergeht. Und aber es ist aus der anderen Seite eine tolle Doku, um mal zu verstehen und vor allen Dingen von der Firma DeepMind gezeigt zu bekommen, was eigentlich diese künstliche Intelligenz auf verschiedenen Ebenen leistet. Also insofern kann ich total verstehen, dass dieser Moment für jemand wie dich wahrscheinlich auch hier so ein Moment war, wo plötzlich dein Telefon nicht mehr stillstand.
Zum einen muss man sagen, dass über diese ersten Großsysteme, die hatten, das war relativ triviale KI-Technologie. Das war weitestgehend irgendeine Suche, die nur an bestimmten Stellen irgendwelche bisschen Machine Learning-Heuristiken drin hatte. Aber eigentlich war das KI-mäßig eigentlich relativ oldschool, lustigerweise. Aber hat funktioniert. Nee, für uns kam also das Telefon, ja, das... Nein. ging so ein bisschen los. Aber vor allen Dingen kamen auch intern die Fragen aus, wie stehen wir eigentlich? Ja, da sind Gefahren, ja, starke KI, schwache KI, Arbeitsplätze in Gefahr und so. Dann kamen ja so die üblichen, sozusagen die üblichen Spiegeltitel, die dann alle 10 Jahre wieder mit jeder neuen Technologiewelle kommen. Und dann haben wir uns auch intern gefragt, wie stehen wir eigentlich dazu? Wie stehen wir zu moralischen, ethischen Fragen, die damit verbunden sind? Was darf man, was sollte man erforschen? Sollte man auch irgendwas nicht erforschen? Und so kam Diskussionsbedarf auf und dann habe ich gedacht, ja, ich bin eigentlich einer, der gerne über sowas auch redet und habe mich dann eben auch eingemischt an der Stelle.
Genau, um abschließend nochmal deinen Lebenslauf zu vervollkommnen, zwischen 2018 und 2020 warst du dann in der Enquete-Kommission des Bundestags zum Thema künstliche Intelligenz und hast da auch den digitalen Diskurs quasi mitbestimmt, was dich also hiermit total qualifiziert, dass ich dir die nächste Frage stelle. Und zwar möchte ich, damit wir einmal anfangen können, definier uns doch mal bitte künstliche Intelligenz.
Kleine Frage, genau, mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie im Deutschlandfunk. Das ist das schöne Enttäuschende an der Sache. Es gibt gar keine so allumfassende Definition von KI, die alle Aspekte abdeckt. Das ist natürlich besonders für die Juristen total traurig, ja, die das jetzt regulieren wollen. Ja, regulier mal was, wo du gar nicht sagen kannst, was das eigentlich ist, ja, und was dazugehört und was nicht dazugehört. Ich glaube, das Einfachste, was man sich sagen kann, das wäre so eine Zirkeldefinition zu sagen, naja, wenn Computer was tut, wofür man sagen würde, dafür braucht man Intelligenz. Ja, einen Text übersetzen, ein Auto von A nach B, wobei ein Auto fahren Intelligenz. Also es ist schwierig, ja. Aber dann könntest du ja auch sagen, Taschenrechner wäre dann auch KI, der rechnet ja ganz toll und Thermostat wäre dann auch KI, das kann die Temperatur im Raum, da brauchen wir auch Intelligenz für, eine Heizung zu regulieren. Und deshalb kommt bei KI-Systemen, das gibt unterschiedliche so Bezeichnungen, die Leute verwenden. Ich sage immer, da kommt ein gewisser Grad von Freiheit rein. Die Systeme können. Der Dialog eines Chatbots, der ist natürlich nicht bis in alle Ecken und Enden vorbestimmt. Oder was dir die Suchmaschine auf eine bestimmte Anfrage zeigt, ist natürlich nicht vorprogrammiert, sondern die Systeme müssen aus den Umgebungsvariablen, aus dem, wie du mit ihm interagierst, so müssen die Systeme selber Schlüsse ziehen, eben Intelligenz entwickeln, um dir das richtige Ergebnis zu kommen. Das ist eben, KI fängt da an, wo normale Programmierung aufhört. Und das ist für die normalen Leute oft wahrscheinlich überhaupt ein subtiler Unterschied, der gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Aber die Systeme, die brauchen eben diesen kleinen Grad Freiheit. Sonst wäre das nicht Intelligenz, sonst wäre das ein Abarbeiten von einem Algorithmus. Ja, so. Und das ist das Interessante. Und dann wird aber gejammert. Und das ist nicht transparent, das ist eine Blackbox oder so. Naja, aber das ist bei uns ja auch oft so, dass wir irgendwie Dinge irgendwo haben und die sind auch nicht transparent. Also das ist sozusagen auch, sagen wir mal, Teil des WIP-Prinzips.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze hier jetzt mit Sascha Brandt, dem Head of Sales vom Empire Riverside Hotel in Hamburg. Und wir sprechen nochmal über das Thema Nachhaltigkeit in den Hotels. Und ja, Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja jetzt nicht immer so auf den ersten Blick total ersichtlich, dass ein Hotel sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Aber es gibt natürlich einen Aufhänger, der, glaube ich, für alle Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sagen wir mal, so ein Koordinatensystem sind, und das sind die Zertifikate. Welches sind denn die Zertifikate, die in der Hotellerie im Hospitality-Bereich relevant sind?
Es gibt ja sehr unterschiedliche und vielfältige Zertifikate. Wir haben da lange drüber getüftelt und nachgedacht, was denn das wirklich Richtige für unser Haus denn eigentlich ist, und haben uns schließlich für das Green Sign-Zertifikat ausgesprochen und die Zertifizierung auch mit 4 von 5 Sternen quasi absolvieren können und sind da sehr stolz drauf.
Erzähl doch mal, worum geht's bei dem Zertifikat? Also worauf wird da geschaut?
Das ist eigentlich eine ganzheitlich nachhaltige Zertifizierung. Das heißt, das Haus wird wirklich von allen Bereichen einmal durchleuchtet, von A bis Z. Es gibt auch ein Audit vor Ort. Das heißt, Green Sign kommt auch ins Haus rein und schaut sich wirklich an, sind diese Dinge, die wir in dem Fragebogen abgefragt wurden, auch wirklich erledigt worden. Und das sind ungefähr 400 Fragen, die wir da beantworten mussten. Und das geht durch alle Bereiche.
Und erzähl doch mal von deinem persönlichen Highlight. Was ist so ein Beispiel hier gerade im Empire Riverside, wo du sagst, das hat dir A, Spaß gemacht und das hat auch irgendwie eine Wirkung für das ganze Hotel gehabt?
Da gibt es sogar 2 Dinge, die ich erwähnen möchte. Einerseits haben wir hier im Empire Charity-Konzerte. Ungefähr einmal im Quartal machen wir die in Zusammenarbeit mit VivaCon Aqua. Und haben da NachwuchskünstlerInnen aus Hamburg, die dort eigene Texte vorstellen. Und das ist ein richtig, richtig tolles Projekt mit oben mit der Aussicht. Und das macht echt Spaß. Und auf der anderen Seite war es der Nachhaltigkeitstag, den wir in diesem Jahr zum ersten Mal veranstaltet haben. zusammen mit unserer Schwester aus dem Hotel Hafen Hamburg haben wir das gemacht. Und da haben wir alle Mitarbeitenden in beiden Häusern geschult zum Thema Nachhaltigkeit und hatten da auch unsere NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann Workshops gegeben haben. Und das war richtig toll.
Was findest du denn persönlich die größte Herausforderung bei dem Thema Nachhaltigkeit und Hotellerie? Also wo ist da der Flaschenhals?
Eigentlich der Dschungel an Möglichkeiten, muss man sagen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja nie ausgeschöpft. Also man ist nie fertig mit diesem Thema. Und es gibt super viele neue Anbieter, die ganz viele tolle Sachen vorstellen. Und sich da zurechtzufinden und zu gucken, wie eben mit dem Zertifikat auch, was ist denn eigentlich das Richtige auch für uns? Und was hat eben einen wirklichen Mehrwert und ist auch an sich nachhaltig und ist eben nicht nur ein Marketinginstrument? Das ist schon eine schwierige Frage.
Ich habe noch eine Frage zu meinem Gespräch, was ich mit Cory, eurem Küchenchef, hatte. Und zwar hat er uns sehr eindrucksvoll davon erzählt, wie in der Präparation vom Essen hier im Hotel auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Habt ihr für eine Situation, in der ihr vielleicht zu viel eingekauft habt oder einfach zu viel Nahrungsmittel im Haus habt, eine Kooperation gefunden, wo ihr auch im Nachgang nachhaltig sein könnt?
Ja, eine ganz, ganz tolle sogar. Direkt um die Ecke zwischen dem Hotel Hafen Hamburg und dem Empire gibt es das Café mit Herz. Und da sind wir schon jahrelang aktiv mit dem Café mit Herz und spenden dort regelmäßig Lebensmittel. Die Küche kocht auch mal Grünkohl im Winter und dann wird das dort angeliefert. Und das ist eine richtig tolle Sache, weil es einfach ein paar Meter von uns entfernt ist, ne? Und wir können auch sehen, wo es dann landet und wie die Leute sich darüber freuen. Das ist richtig schön.
Super, ja. Als Head of Sales, gibt es irgendwie einen Bereich im Sales, der für dich irgendwie beim Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt oder wo du gemerkt hast, dass sich vielleicht auch im Sales was verändert hat?
Ja, das Nachfrageverhalten unserer Firmenkunden richtet sich schon sehr nachhaltig aus, muss man sagen. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil natürlich jedes Unternehmen gerne nachhaltig sein möchte und auch nachhaltige Lieferanten haben möchte. Und das ist natürlich ein Teilaspekt, den ich in meiner Funktion als Head of Sales nochmal berücksichtigen muss. Ja.
Das war Sascha Brandt, der Head of Sales vom Empire Riverside Hotel. Und wenn ihr da draußen nochmal euch informieren möchtet über das Empire Riverside Hotel oder auch das Schwesterhotel Hotel Hafen Hamburg, dann könnt ihr das einmal tun unter www.hotel-hafen-hamburg.de oder www.empire-riverside.de. Sascha, vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken, danke.
Wir haben uns heute überlegt, wie schaffen wir es jetzt eine Abgrenzung, ohne zu philosophisch zu werden, aber was könntest du auf die Frage antworten, was unterscheidet denn jetzt die höchst entwickelste künstliche Intelligenz vom Menschen?
Also das Coolste, was wir natürlich heute haben, ist klar, das sind die generativen KI-Systeme, die jetzt Bilder und Texte generieren, ChatGPT und Midjourney und wie sie alle heißen. Und wenn man jetzt mal die für Text nimmt, können die ganz tolle Sachen sagen mit dir im Dialog. Ja, du kannst sagen, was passiert, wenn man sich auf den Finger haut, und dann sagt das System dann, das tut weh. Ja, aber diese Systeme haben natürlich keinen Schmerz empfunden. Ja, die können natürlich Auskunft darüber geben. Du kannst auch einen Roboter bauen, den du anstupst und der sagt, aua. Also Simulation von Empfinden, Simulation von Wellness kannst du natürlich machen, aber diese Systeme haben natürlich die Welt nur erlesen aus dem, was sie von uns gelesen haben. Was natürlich heißt, man kann mit Leuten über die Welt reden, man kann gute Antworten geben, man kann gute Tipps geben, man kann Leute manipulieren, man kann alles Mögliche machen, wenn man Kaspar Hauser-mäßig die Welt nur sich so eben in zigtausenden von Texten und Dialogen und Büchern und so weiter angelesen hat, aber sie es eben nicht selber ausprobiert. Es ist eben nicht wie der Einjährige, der den Schlüssel runterschmeißt, das Glas runterschmeißt und die Bohrung runterschmeißt und hört, wie das klingt und sieht, wie es aus dem Ergebnis aussieht und so weiter und die Welt selber erspürt hat und sich selber seine Schlüsse daraus gezogen hat und selber ein tiefes Verständnis aufgebaut hat. Es bleibt eben letztendlich, ja, manche nennen es den statistischen Papageien, ein Kollege von mir sagt, der glorifizierte Taschenrechner, es bleibt eben irgendwo Statistik, die eben nicht raus kann aus ihrem Ding. Die gute Nachricht ist, es ist ein Computer, wenn er dich nervt, klappst du zu, dann ist halt Schluss mit dem Ding. Ja.
Okay, du hast vorhin gesagt, apropos Rocket Science, es gibt eine Anekdote im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo auch noch mal ein bisschen der Zeitstrahl dieser Entwicklung, der dann doch ziemlich beeindruckend ist, noch mal klar gemacht wird. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
Mitte der 50er Jahre. Wir sind Mitte der 50er Jahre, mitten im Kalten Krieg. Die Computer, die Informatik noch total neu. Ja, Rechner waren damals Rechner. Das waren diese Räume, die mit Röhren und Wasserkühlung, ja, also ganze Hallen gefüllt haben. Die hast du mit Lochkarten dann irgendwie gefüttert und dann kam vielleicht auf so einem Zahlen-Röhren-Display irgendein numerisches Ergebnis oder das wurde auch irgendwie rausgestanzt. Und die haben dann irgendwelche ballistischen Kurven berechnet oder ähnliches. Rechner waren das, ja. Die haben gerechnet. Die konnten so Dinge machen. Die konnten dann auch vielleicht irgendwelche Gleichungen lösen oder so, solche Dinge haben die gemacht. Und nun betrug es sich, Mitte der 50er Jahre hatte man in den USA zu wenig Übersetzer, menschliche Übersetzer, die von Russisch, war irgendwie auch heute ein bisschen unser Leitthema, die von Russisch nach Deutsch übersetzen konnten, die fehlten einfach. Ja, und dann haben also findige wissenschaftliche Vorfahren von mir, haben gesagt, ah, wir haben eine Idee, dieses neue Gebiet, diese künstliche Intelligenz, wir wollen mehr mit denen machen, als nur rechnen mit diesen Computern. Dürfen wir nicht oder gibt ihr uns Geld, wenn wir ausprobieren, eben dieses Übersetzungsproblem zu lösen? Wir bringen diesen Computer bei, Texte zu übersetzen. Dann haben wir nicht mehr das Problem mit der Spionage, dass uns die Leute fehlen, die Russisch verstehen. Ja, Ministerium und so, die haben gesagt, prima, ist eine super Idee, können wir machen. Wie lange werdet ihr ungefähr brauchen, bis die Computer Texte übersetzen können? Und die Wissenschaftler haben dann Mitte der 50 Jahre gesagt, naja, 5 Jahre wird es wohl dauern. Ja? Also Ende der 60er Jahre waren wir dann erstmal auf dem Mond zum Thema Rocket Science, ja, und die maschinelle Übersetzung wurde ja wirklich so 2016, 17, als Google auf die neuronalen Netze umgestellt hat, wurde die richtig gut, ja, also schlappe 50 Jahre irgendwie später. Und wenn die Leute immer sagen Rocket Science, dann habe ich gesagt, besser Translation Science, das war das sehr viel härtere Problem, Texte zu übersetzen, als man eben auf den Mond zu fliegen. Und zwischendrin für die von uns, die noch die Unterhaltungselektronik der 80er Jahre kennen aus Japan, kam dann über diese Übersetzungen, die so mit diesen regelbasierten Systemen, also Expertensystemen in den 80er, 90er Jahren geschrieben waren, die waren ja dann komplett unlesbar und sehr, sehr witzig, aber hatten mit Übersetzung nicht viel zu tun.
Dann sag uns doch mal 2023 Status Quo. Was ist jetzt für dich in deinem Cockpit, wenn du dich umschaust, ist die künstliche Intelligenz, die Leistung der künstlichen Intelligenz, wo du sagst, das hat sich jetzt gerade noch mal vielleicht im letzten halben Jahr so verändert, dass es vielleicht dich nicht überrascht, aber wo du sagen musst, das ist jetzt die Speerspitze dieser wissenschaftlichen oder auch sehr konkreten Anwendung.
Warum funktioniert Kommunikation zwischen uns hier? Ja, wir haben zwei Sachen. Wir teilen dasselbe Sprachsystem. Wir nehmen dieselben Worte, dieselben Phrasen, dieselben Sätze, dieselben Arten, wie wir eben größere sprachliche Einheiten bauen. Und wir haben aber Weltwissen geteilt. Ja, ich kann euch Dinge sagen. Denkt mal an ein Schiff oder an einen Hafen oder an einen Sonnenuntergang oder an ein rotes Dreieck. Und ich weiß, ihr habt es da drin und da kann ich drauf aufsetzen sozusagen. Da können wir mit arbeiten. Und was wir schon mit diesen Sprachmodellen, diesen statistischen Modellen seit vielen Jahren können, und das habt ihr auch schon überall gesehen, das ist mit Sprache einfach erstmal Sprachverständnis zu haben, Rechtschreibkorrektur, ja, in der Textverarbeitung, dass man auf statistische Art und Weise sieht, dieser Satz ist wohlgeformt, ein rotes Auto, und einen roten Auto ist nicht wohlgeformt, das wird dann eben rot unterkringelt und dann wird der Vorschlag gemacht, meintest du, ja. Also sagen wir mal, die Sprache mit reiner Statistik abzubilden, das habt ihr alle schon erlebt. Das geht schon etwas länger, das haut einen nicht mehr so vom Hocker. Aber dass die Systeme jetzt so viel über die Welt wissen, früher mussten wir für jede Aufgabe Texte übersetzen, Emotionen in Tweets erkennen, Texte zusammenfassen, Texte, was weiß ich, Multiple-Choice-Tests aus Texten machen, musstest du für jede einzelne Aufgabe Trainingsdaten erzeugen, ein System trainieren oder wenn es Formulare bearbeiten sollte, Regeln aufbauen, Wissen kodieren und so. Du musstest für jede dieser Teilaufgaben einen riesen Zampano machen. Und heute kommen diese Teile sozusagen, ja, frisch, ja, aus dem Shrinkwrap raus. Du machst das Ding auf und du sagst dem Ding, jetzt mach mir eine Zusammenfassung, mach mir eine Übersetzung, mach mir einen Multiple-Choice-Test, dass die sozusagen so viel über die Welt und über die Dinge, die man von so einem System verstehen kann, schon verstehen, dass man sie quasi einfach für ganz, ganz einfache Dinge, einfach indem man sie promptet, indem man sagt, tu das jetzt, die das einfach sofort verstehen. Das ist halt das Wahnsinnige, das hätte ich vor ein paar Jahren mir überhaupt nicht vorstellen können, dass die im Einzelnen eben jede dieser Aufgaben aus einer Tabelle einen Text machen, eben jede dieser einzelnen Aufgaben konnte man sich schon vielleicht irgendwo ein Stück weit vorstellen oder einen Dialog führen oder so, aber einfach so, das alles zu können und mit dieser Leichtigkeit zu können, das hat mich dann schon wahnsinnig überrascht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fans der Morgenpiloten, an dieser Stelle ist immer Werbung und ich treffe mich hier mit HG Stucke von den Tiny Space, die uns unterstützen und wir wollen sie unterstützen. Und heute will ich dich mal besonders unterstützen, HG, weil ich fahre hier immer durch Berlin, durch Wilmersdorf, durch Mitte. Überall stehen Filmproduktionsfirmen auf der Straße und ganz ehrlich, das sieht immer so aus, als ob sehr viele Leute versuchen, in eine Bank einzudringen. Das sind immer so diese klassischen, wie man es aus Romanen kennt, weißen Kastenwagen. Da steht dann immer so ein Caterer dazwischen. Da steht dann irgendwie so Movie-Mampf oder Golden Sandwich oder sowas. Aber ich denke mir immer, warum seid ihr denn da nicht? Ist das nicht ideal, ein Tiny Space für Filmproduktionen zu nutzen?
Ja, ist ganz witzig, dass du was sagst, weil irgendwie finde ich es auch total naheliegend, dass man dafür ein sehr anspruchsvolles und angenehmes Tiny House nimmt, in das man wesentlich, glaube ich, lieber reingeht und sich darin aufhält, als in einem, wie du so schön sagst, Kastenwagen. Ich selber habe mit der Filmproduktion, ehrlich gesagt, gar keine großen Berührungspunkte da und auch keine großen Erfahrungen. Aber meine Vorstellungskraft ist groß genug, um zu glauben, dass das da mehr als eine Daseinsberechtigung hat. Und ganz konkret haben wir sogar mal von einem Studio die Anfrage bekommen. Der gehen wir jetzt mal nach.
Ja, ich gebe dir da mal noch mal so ein bisschen Futter. Also von Komparsen, die einen Komparsenschein ausschreiben müssen, die, wenn es kalt ist, mal kurz ins Warme kommen möchten. Von einem Produzenten, der noch ganz kurz den Hauptdarsteller auswechseln muss und dabei ins Grün gucken möchte, bis zu dem Hauptdarsteller oder der Hauptdarstellerin, die am Set ist und sich nochmal genau vergewissern will, dass sie wirklich 6 Millionen Euro für die nächsten 10 Minuten verdienen. All das, finde ich, sind Gespräche, die man nirgendwo besser führen kann als in einem Tiny Space. Und Berlin würde auch viel besser aussehen bei all den Produktionen, die hier stattfinden. Ich finde, es sollte ein neuer Standard sein. Ein Tiny Space pro Filmproduktion und Berlin ist eine bessere Stadt. Siehst du das auch so?
Ich sehe das auch so. Vor allen Dingen, wenn du das sagst, Matthias.
Dann würde ich sagen, liebe Filmproduzenten, zögert nicht, geht auf tinyspace.com, nehmt Kontakt mit uns auf und so wie ich HG einschätze, ist ihr zu allen Schandtaten bereit und stellt euch einfach mal für eine Produktion, für einen Produktionstag mal so ein Space dahin. Und dann seht ihr, was ihr bisher verpasst habt.
Jo.
Lieber HG, wir hören uns in der nächsten Folge.
Mach wieso.
Ich habe einen Podcast gemacht, der hieß Der Tag an dem. Da sind wir immer so eingestiegen in historische Themen. Und da war ein Thema oder der große Tag an dem in Hamburg das Telefonnetz begründet wurde. Und da haben wir dann in dem Podcast besprochen, was da für Ängste und auch für Vorstellungen davon von diesem Telefonsystem herrschten. Und es war völlig unvorstellbar und auch quasi, es wurde fast als dümmlich bezeichnet. Wie kann man denn mit einem Menschen reden wollen, der nicht im gleichen Raum ist? Ja? Jetzt ist meine Frage, sind wir gerade, was die künstliche Intelligenz sind, einfach zu einem anderen Datum an einer ähnlichen Stelle? Oder gibt es auch für dich mit deiner Perspektive doch Themen, wo du sagst, da können Dinge aus dem Ruder laufen, da sind wir als Menschen überfordert von der Geschwindigkeit, also ganz auf diesem Spektrum von, jetzt wartet's mal ab, telefonieren haben wir auch gelernt, zu, naja, da gibt's schon Momente, die einfach wir so nicht begreifen können oder die uns zu schnell werden. Kannst du das mal aus deiner Sicht einordnen?
Kleine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Genau.
Ja, also ich denke, wir sind auf der Positivseite, haben wir jetzt die Möglichkeit, kognitive Aufgaben, sage ich jetzt mal ganz abstrakt, auszulagern, Dokumentationsaufgaben, lästige Aufgaben. Ja, im medizinischen Bereich haben Leute 30-40% ihrer Arbeitszeit verbringen, die damit Arztbriefe zu tippen oder zu dokumentieren, wer welche Pille genommen hat. Es ist wunderbar, wenn wir Leute entlasten können. Wir haben Fachkräfte, Arbeitskräftemangel, im öffentlichen Dienst fehlen uns in 15 Jahren 1 Million Leute. Ja, und wir haben natürlich Dokumentationspflichten und wir haben eine überbordende Bürokratie, die könnte man auch direkt abbauen. Aber okay, wenn wir jetzt erstmal die Maschinen uns bauen, die für uns erledigen, die uns die Dokumente schreiben und sie auch noch lesen. Wir haben gerade gesagt, die 15.000 Seiten, die du für eine Windkraftanlage ins Landratsamt karst, wenn die die Systeme dann für uns vielleicht lesen und auf Stellen hinweisen, die man sich nochmal anschauen könnte. Also das ist die Positivseite. Da sehe ich jetzt wirklich ein Window of Opportunity, wo wir zuschlagen müssen, wo wir auch, das ist auch moralisch gegeben. Wir können nicht unserer nachfolgenden Generation, die dann zu wenig Leute sind, die uns verwalten sollen, medizinisch behandeln sollen und alles machen sollen, denen können wir nicht, sagen wir mal, diesen digitalen Sauhaufen hinterlassen und sagen, ja, seht zu, wie ihr digitalisiert und alles macht und uns verwaltet und so weiter mit den alten Karteikartenreitern und so weiter. Also irgendwo ist es auch ein Grund, die Technologie zu umarmen und einzusetzen. Und das ist eben das Projekt, das sollten wir jetzt alle machen, solange wir noch in dem Sinne Vollbeschäftigung umgekehrt haben, indem wir noch nicht zu viel Mangel haben, wo wir noch die Leute noch nicht in Rente sind, die Prozesse, die Kunden, die Abläufe kennen, die wissen, warum Dinge sind, wie sie sind. Das sollten wir jetzt auf die Maschinen bringen, damit ein schlechter Prozess, ein digital, wisst ihr, ist auch ein digital schlechter Prozess. Also sozusagen das Gute machen, der Moment ist eigentlich jetzt super. Ja, und es kommt eine junge Generation, die kommt rein und sagt, ich möchte sinnhaftig arbeiten, ich möchte vielleicht auch mal einen Tag frei haben und ich möchte nicht 70 Stunden die Woche irgendwelche Dokumente abheften, nur damit mein Kontostand stimmt. Also ich glaube, da passen viele Dinge zusammen. Und wir haben globale Probleme. Ich werde jetzt nicht leidenschaftlich smarter, Stromnetze zu gucken, die globalen Klimabewegungen uns anzugucken, Migrationsbewegungen anzugucken, mit Leuten zu kommunizieren, sie aufzuschlauen, zu bilden. Wir haben viele, viele Probleme, wo uns die Technologie helfen kann, so die ganze positiv aufriss. Und auf der anderen Seite, die Überforderung hast du gefragt, die volle Hollywood-Fantasie, dass da jetzt eben Frankensteins Sohn um die Ecke kommt und wir wissen nicht mehr, wie wir den in die Tube zurückkriegen, also soweit gehe ich nicht mit. Aber jetzt in dieser Übergangszeit, das haben wir erlebt, den Papst in Skijacke oder irgendwelche, heute ging es oder gestern ging es durch die Tagesschau, irgendwelche gefälschten Videos, wo Tagesschau-Sprecher sich für Falschmeldungen entschuldigen und so weiter. Wir haben das natürlich alle noch nicht kapiert. Wenn so ein Aufreger kommt, wow, sind die blöd und draufhauen und Social Media und teilen, hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Wir sind natürlich nicht so weit, das alles schon verstanden zu haben. Früher war der Bildbeweis, war immer das Allergrößte. Schreiben kann man viel, retuschieren kann man, aber ein Videobeweis sozusagen im Fußball oder so, das zählte, das war Wahrheit. Und der Videobeweis ist heute nicht mehr die Wahrheit. Ich denke, du kennst vielleicht ein bisschen, merkt ihr meinen Berufsoptimismus, ja, kuratierte Inhalte, die von Medienhäusern kommen, die eben auf Seiten sind von Leuten, wo wir wissen, wo die Inhalte kommen, die werden wieder an Relevanz gewinnen. Das, was du einfach so irgendwo im Internet findest, in Twitter, in deiner Timeline oder so, da wirst du hoffentlich in ein paar Jahren sagen, ja, ist ja ganz nett, aber ist das verbucht? Ja, ist das verbrieft? Finde ich das bei der Süddeutschen oder finde ich das bei der Berliner Sparkasse oder irgendwo bei irgendeiner Quelle, der ich vertraue? Ja, finde ich das nochmal irgendwo anders, dass man einfach, aber im Moment sind wir natürlich überfordert. Und die Schwelle für böse Menschen, böse Dinge damit zu machen, die ist natürlich extrem gesunken, sich eine komische Vita zu geben, andere Leute zu überzeugen, böse Bots zu bauen, die in den sozialen Medien Leute gegeneinander aufhetzen und mit Themen bespielen und so weiter. Und das ist das Interessante jetzt, ich höre auch auf, du darfst weitermachen, aber das Interessante, wenn es jetzt auch um Regulierung geht, wir wollen heute, glaube ich, nicht über Regulierung sprechen, aber du willst ja eigentlich diesen Aspekt, willst du einfangen, du willst nicht das, was ich erst gesagt habe, abwürgen, diese ganze Innovation, die ganze Hilfe und so, die willst du natürlich unterstützen, dass wir mitmachen dürfen in Europa, in Deutschland, auch im Souveränitäts, unsere Firmen diese ganzen positiven Sachen ernten dürfen, aber auf der anderen Seite die bösen Menschen nicht zu viel böse Sachen machen. Das wäre ja eigentlich die zuvorderste Aufgabe von Regulierung. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir auf einem guten Weg sind. Ja.
Wie kommen wir denn an die KI, die wir wollen? Also erstmal, beziehungsweise du hast das jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, vorneweg definiert. Die KI, die wir wollen, hilft uns eben, Probleme zu lösen. Und wir wollen nicht die uns totreguliert. Aber was ist jetzt der Schritt? Also hast du bei dieser Enquete-Kommission das Gefühl, dass da an den richtigen Stellen die richtigen Leute die richtigen Fragen stellen? Oder was wäre deine Vision, um auf dem Weg die KI zu bekommen, die wir wollen, den nächsten Schritt zu tun?
Also diese Enquete fand ich von vornherein, war mir das relativ klar, dass die 800 Seiten Abschlussbericht, die da rauskommen, nicht so relevant sind, wie diese Berichte gab es auch in anderen Ländern und so weiter. Aber da gab es 19 Bundestagsabgeordnete und 19 Sachverständige, die am Ende des Tages ein Jahr lang über dem Thema gearbeitet haben, super eingearbeitet sind, ein Mindset haben, miteinander reden können, interdisziplinär, ganz unterschiedlich aufgestellt sind und ganz viele Perspektiven auf so ein Thema haben. Das war wichtig, das war gut, die haben einen demokratischen Konsens erarbeitet, so ein Dokument. Also das war für mich der absolute Mehrwert und das ist es auch schon, dieses interdisziplinäre Zusammenreden, Gestalten und wir müssen akzeptieren, das ist so vielleicht für viele so eine noch so eine Schwelle, so eine Hürde im Mindset, auch mit diesem Ausprobieren und diesem Unfertigen. Ich kann nicht durchdenken, ob das jetzt wirklich 100% so, wie ich das jetzt anfange, gut wird. Ich sage immer dieses Beispiel, damals kam Google Plus, das war irgendeine Social-Media-Plattform, die haben die mal ausprobiert, die kam aber gegen Facebook nicht durch, weil Facebook irgendwie besser war. Dann haben die wieder abgeschaltet. Dann hieß es aber nicht jetzt, in Deutschland hätte man gesagt, Google ist pleite, CEO muss rausgeschmissen werden, versagt, vergeigt, ja, schlechte Idee gehabt, falsche Pferd gesetzt, das wäre die deutsche Mentalität gewesen, zu sagen, die sind jetzt raus vom Markt. So nein, die haben einfach gesagt, Leute, danke für das, ja, danke, wir haben verstanden, die haben den Schröder gemacht, ja, danke, wir haben verstanden, das wolltet ihr nicht, dann probieren wir euch andere Dienste zu geben, mit diesem Unfertigen und dieser interdisziplinär gestalten, zu sagen, wir müssen aber alle mitmachen, damit wir eben, und das ist immer so mein Twitter-fähiger Satz, je länger wir über Ethik und Datenschutz lamentieren, umso größer ist die Chance, dass wir Ethik aus China und Datenschutz aus den USA importieren. Na, wir müssen das doch selber, und dann ist der Katzenjammer groß, das passt nicht zu unseren Werten, das passt nicht zu unserer Arbeitsweise, nee, tut's dann auch nicht. Also, das wäre mein Ding, gestalten. Und dafür musst du kein Informatiker sein und kein Machine Learning-Experte sein. Dafür musst du einfach nur hier das da benutzen. Super.
Super. Dann kommen wir nämlich zu meiner Abschlussfrage, die da super, wie der Jurist sagen würde, drunter subsumiert werden kann. Nämlich die Frage Expo 2035. Da haben wir jetzt ja ein sehr konkretes Projekt vor Augen. Und Thomas Brühlen hat es uns ja als Poesiealbum geschrieben. Wir können konkret werden. Was könntest du für die Bewerbung 2035 mitgeben aus deiner Sicht? Wo kann die KI einen Impuls, genau wie du es jetzt gerade hergeleitet hast, geben, der ganzen Sache eine Veränderung zu geben und allen, die mitmachen oder auch alle, die davon hören, einen Impuls zu geben, der das Ganze nach vorne dreht.
Also ein bisschen hast du, Daniel, das sogar schon eigentlich angeteasert vorhin in der Vorrede. Fangen wir mal so an. Als das Internet aufkam, damals war die Rede vom Global Village. Ja, jetzt sitzen alle Menschen in so einem Netz und können die Probleme der Welt lösen. Wir können über alle Probleme global miteinander debattieren, diskutieren. Das war so ein bisschen das Agora-Bild, ja, der herrschaftsfreie Diskurs nach Habermas. Dann sitzen wir alle in dieser wunderbaren globalen Agora und diskutieren die Probleme. Und was ist gekommen? Naja, es ist eben kommerziell dominiertes Feld geworden, dieses ganze Internet. Ja, mit Streaming verpowern wir tierische Energie. Die Leute geilen sich in den sozialen Medien gegeneinander auf, hetzen sich auf, sind in Filterblasen gefangen, lästern übereinander. Ja, das ist eben genau nicht das Global Village, wo alle mitmachen können, inkludiert sind, jeder mit seinen Möglichkeiten angenommen wird und in den Diskurs, sondern genau das ungefähr das Gegenteil. Ja, eine Elite zerfetzt sich da über Gendersternchen und St. Martin. Das ist eben das, was wir eigentlich nicht wollten. Meine Hoffnung wäre eben, dass man auch vielleicht dann irgendwie da lokal mit so einer Mischung aus physischen Orten, aber eben auch dem Informationsraum durch eine schöne Moderation, wenn wir versuchen, soziale Medien, Informationssysteme, Übersetzungen, vielleicht auch leichte Sprache, Gebärdensprache, Türkisch, Deutsch, Russisch, was weiß ich, ja, aber eben auch Diskursmoderation mal so aufbauen zu können, dass wir dieses gemeinsame Projekt, da muss ganz viel ausgehandelt werden, da müssen Informationen beschafft werden, da müssen komplizierte gesetzliche Informationen Leuten ganz leicht erklärt werden, warum geht das jetzt nicht, warum kann das so nicht gehen und andersrum, da müssen die Leute irgendwie eine gemeinsame Sprache finden. Das wäre natürlich jetzt, du merkst, das ist meine Perspektive als Computerlinguist, zu überlegen, kann man dann eben durch KI moderiert, durch soziale Medien, die eben harmoniesüchtig sind, ja, die konsenssüchtig sind, die uns zusammenbringen, die sagen, hey, ihr beide, ihr seid gar nicht so weit auseinander. Wollt ihr mal über diese Frage der Nachhaltigkeit im Bereich des, was weiß ich jetzt, Bildungswesens oder so sprechen, sich zu überlegen, wie kann man diese Menschen zusammenbringen, diesen Diskurs moderieren, Informationen transparent machen und hin und her führen. Das wäre für mich so ein Traum, das in dieser Bubble mal auszuprobieren, zu sagen, wir machen da mal. Und das natürlich auch Leute, die sich real kennen, damit es auch wirklich alles Brot und Butter hat. Ja, so das wäre wirklich schön, sowas hinzukriegen, so einen Informationskommunikationsgestaltungsraum, wo jeder gehört werden kann und jeder mitmachen.
Also ich hatte gerade meinen Wow-Moment. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Einen großen Applaus, bitte. Und ich denke, wir können auch als Verein sehr viel mitnehmen für das, was wir vorhaben. Und ja, vielen Dank, dass du heute Abend
bei uns warst. Gerne.